Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 52, Patrick Pesch. Gründer und Geschäftsführer Fat Coffee. Patrick ist ein Vertriebsprofi und Marketer für Premium-Produkte. Seit 18 Jahren wohnt und arbeitet er in China. Vor 4 Jahren hat er in China eine eigene Kaffeemarke im Premium-Segment ins Leben gerufen und somit für ihn ein neues Geschäft aufgebaut. Er erklärt uns, welche Potenziale das Lebensmittelmarkt auf Premium-Sektor in China sind und wie er erfolgreich diesen Markt bedient. Hallo Patrick, grüß dich.
Hallo Shalom, hallo.
Ich freue mich sehr, dass wir hier uns wieder treffen. Wir hatten neulich schon mal ein Webinar gemeinsam, aber deine Story ist ja so besonders, so dass ich da mich freue, dass wir heute eine Episode aufnehmen darf. Und Ich würde mich zuerst interessieren, du bist nach China gekommen vor 18 Jahren. Bist du privat oder geschäftlich nach China gekommen?
Schon so lange her, die Zeit vergeht hier so schnell, das ist unglaublich. Ich bin vor 18 Jahren mit der Firma Porsche nach China gekommen. Damals mit dem Gedanken, hier 1,5 Jahre das erste Büro für Porsche zu eröffnen und den Markt ein bisschen zu etablieren. Ich war damals frisch von der Uni und hatte schon ein paar Projekte mit Porsche gemacht. Und die hatten mich damals dann hier hingeschickt. Und ich sollte mich mal ein bisschen umschauen und das Büro hier mit aufbauen.
Ja, also in den 18 Jahren hast du sicherlich vieles erlebt, vieles gemacht. Kannst du uns vielleicht mal eine kurze Vorstellung machen, welche Stationen du schon erlebt hast in China?
Du, in den 18 Jahren habe ich einige verschiedene Stationen durchlebt. Ich bin, wie gesagt, mit der Firma Porsche hier hingekommen, um das Büro und das Geschäft hier mit aufzubauen. Damals als Experiential Marketing Leiter habe ich hier angefangen, habe dann die Leitung vom Gesamtmarketing übernommen für Hongkong, Macau und Festland China. Und insgesamt nach 8 Jahren habe ich dann die Firma Porsche verlassen und bin Partner geworden in einer Marketingagentur, eine große Marketingagentur, die ich dann 4 Jahre lang, 6 Jahre lang, Entschuldigung, 6 Jahre lang geleitet habe hier in China. Und vor 4 Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht und habe meine eigene Firma gegründet und meine eigene Marke hier gelauncht in China.
Ja, toll. Das ist eine super Entwicklung und sehr erstaunlich, wie viele unterschiedliche Stationen du schon hast. Insbesondere, wir haben ja im Vorfeld schon besprochen, das sind ja aus unterschiedlichen Branchen, von Auto in die Werbeagentur und dann jetzt in den Lebensmittelmarkt. Ich möchte die Zeit noch ein bisschen zurückdrehen, wenn du dich noch daran erinnern kannst, an deine Anfangszeit in China, frisch vom Uni, hast eine super Aufgabe in China bekommen. Was waren für dich die krassesten Erlebnisse gerade zu Beginn der Zeit?
2003 war ich das erste Mal in China und ich glaube, da war alles krass. Also das war schon eine ganz andere Welt, hier hinzukommen. Eine Stadt wie Shanghai damals, die war schon damals sehr groß. Damals waren es schon über 20 Millionen Einwohner und ich bin von Porsche in Stuttgart oder ich komme selbst aus Düsseldorf. Das sind schon andere Dimensionen. Das heißt, die Dimensionen hier, die waren von Anfang an anders. Und damit verbunden die Entwicklung, wie schnell alles geht und Die Tatsache, dass es hier immer, immer, immer nach vorne geht und die Entwicklung ist unglaublich schnell hier in diesem Land. Das war, glaube ich, das Krasseste, was ich insgesamt erlebt habe.
Ist das da, was du auch eigentlich bewusst gesucht hast, oder wurde dir diese Möglichkeit oder diese Aufgabe, nach China zu kommen, angeboten von der Firma?
Ich hab die schon bewusst gesucht. Ich war davor für Porsche in Singapur. Ich habe auch ein Jahr in Japan schon davor gearbeitet, aber für eine andere Firma. Und habe da im Leben habe ich davor schon in Brasilien gelebt und in den USA. Also ich hatte schon immer das Bedürfnis, rauszukommen und neue Sachen zu erleben. Ich glaube, dass China war halt das Extremste, was ich mir damals hätte vorstellen können, weil es noch so unbekannt war und sind nicht viele Informationen nach Deutschland rübergekommen über wie ist China, wie ist der Markt und so weiter. Das heißt, es war ein bisschen unbekannt, aber ich habe schon gesucht. Es war schon das, was ich wollte.
Du hast ja schon gesagt, es dreht, also die Zeit dreht sich viel schneller und so weiter. Das waren die ersten Eindrücke. Was war so die Eindrücke in der ersten Zeit beruflicher Art für deine Arbeit? Was läuft in China anders damals bei Porsche, als was du in Stuttgart oder in Singapur gekannt hast?
Grundsätzlich war der Aufbau vom Markt natürlich ganz anders, weil die Marke an sich war nicht besonders bekannt in China. Porsche hatte man vielleicht mal gehört, aber kaum jemand hatte jemals mal einen Porsche gesehen. Und insgesamt Prämienmarken in China, die waren halt noch nicht sehr stark vertreten. Und da muss man ganz bei Null anfangen und wirklich an den Kern der Marke rangehen und wirklich Grundbausteine von Marketing anwenden, um den Markt zu erschließen. Und da waren wir natürlich in Deutschland schon viel weiter voraus. Das heißt, man muss da wirklich einen Schritt zurücknehmen und wirklich von Anfang an denken, wie kann ich diese Marke positionieren und wie bringe ich diese Marke an den Mann?
Die Erfahrung, die du jetzt da gesammelt hast, kann ich gut vorstellen, dass du auch jetzt für dein Kaffeegeschäft anwendest. War ja auch quasi für Porsche die Anfangsarbeit, was damals war, ist jetzt vielleicht auch für Kaffee so ein bisschen. Aber wir kommen später noch auf den Punkt. Mich würde interessieren, du warst erfolgreich bei Porsche als Marketingleiter. Und magst du da uns noch ein bisschen deine Erfolgsstory erzählen, was du in diesen, ich glaube, 8 Jahren hast du gesagt, bei Porsche in China erreicht hast?
Als ich angefangen habe bei Porsche, haben wir insgesamt 20 Autos im Land verkauft. Es waren 10 weitere Mitarbeiter im Büro und es gab 2 Händler. Das heißt, wir kannten jeden Kunden beim Namen. Das war wirklich Grundbausteine aufbauen. Als ich nach 8 Jahren das Unternehmen verlassen habe, haben wir 35.000 Autos im Jahr verkauft, hatten über 35 Händler auf und es waren 250 Leute im Büro. Das heißt, das ganze Unternehmen ist einfach unglaublich schnell gewachsen und ist groß geworden.
Und wenn ich so rechnen kann, das sind 1500-fach mehr Autos verkauft als vorher. Wahnsinn. Und wenn das so erfolgreich läuft, das kann ja immer weitergehen. Warum dann der Wechsel von Porsche dann in die Werbeagentur, quasi in die Dienstleistungsbranche?
Ich glaube, ich hatte einen Drang nach mehr Selbstständigkeit, einen Drang nach was Neuem. Das hängt einerseits ein bisschen mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich suche schon immer wieder nach was Neuem und möchte neue Sachen ausprobieren. Gleichzeitig dieses Land motiviert einem dazu, neue Sachen auszuprobieren. Da ist so viel Energie steckt hier in diesem Land drin. Das ist ansteckend. Und ständig überlegt man sich, was kann man sonst noch machen? Wo kann man sonst noch was aufbauen? Wo kann man sonst noch Geld verdienen? Wo kann man sonst noch irgendwie eine Firma gründen? Und das ist einfach im Alltag mit drin. Das steckt in allen Menschen hier drin. Und das ist ein bisschen ansteckend. Und das führt dazu, dass man auch eine so bekannte und so erfolgreiche Firma oder Marke wie Porsche dann verlässt. Wobei das normalerweise der umgekehrte Fall ist, dass man eher von einer Agentur, wo ich hingegangen bin, kommt man normalerweise von einer Agentur und geht dann zur Marke hin.
Ja, ich kann mal dich gut nachvollziehen mehr in die Selbstständigkeit, mehr Verantwortung. Und dennoch, ich glaube, ist der Wechsel gar nicht ohne. Und von einem, ich sag mal, größeren Unternehmen in ein B2B-Service-Unternehmen, wahrscheinlich eher mittelständisch oder kleines Unternehmen, und dann die Niederlassung China zu leiten. Was waren für dich die erste Umgewöhnung, die du machen musstest?
Ja, wie du schon sagtest, die Verantwortung zu übernehmen, das war natürlich für mich groß. Auch die ganzen rechtlichen Thematiken, die noch da hinzukamen. Also bei Porsche musste ich mich überhaupt nicht um Verträge oder um Arbeitsverträge, um Steuern, um Genehmigungen und so weiter kümmern. Dafür gab es natürlich eine Abteilung, die da das gemacht hat. Bei der Agentur, die habe ich mit 25 Leuten übernommen, da war sie noch relativ klein und habe sie dann zu 150 Leute ausgebaut. Und in diesem Zuge kamen extrem viele neue Challenges hinzu. Also rechtliche, auch in China entwickelt sich auch ständig. Das ganze Steuergesetz entwickelt sich hier ständig. Auch die ganzen arbeitsrechtlichen Themen entwickeln sich hier. Das heißt, man muss da ständig sich neu informieren und dabei bleiben, weil so ein junges Land, ich sage jetzt ein junges Land, das ist kein junges Land, aber ein Land in dieser Entwicklungsphase muss sich natürlich ständig anpassen und ändern. Und das spürt man natürlich auf Unternehmensseite dann konkret mit.
Das heißt, du darfst oder du durftest wieder vieles Neues lernen, viele Themen lernen. Du bist bestimmt sehr beschäftigt gewesen, aber dein Unternehmergeist schimmert da durch, weil ich habe von dir gehört, in der Zeit hast du noch eine Firma gegründet. Wieso das auch noch?
Ich habe noch eine Filmproduktionsfirma nebenbei gegründet und wir haben mit dieser Firma haben wir TV-Spots und andere Online-Filme produziert, auch wieder für die Automobilindustrie. Nach wie vor Automobilindustrie war meine Kernkompetenz im Bereich Marketing für die Agentur, aber auch dann für die Filmproduktion. Das war Content Development und das passte ganz gut ins Konzept rein. Es war, wie ich vorhin schon sagte, eine weitere Möglichkeit, Geschäfte aufzubauen, Geld zu verdienen und was Neues zu machen auf dem Markt. Und das passte ganz gut zu der Agentur, die ich sowieso schon hatte.
Ja, du hast ja schon vorausgesagt, ne? Jetzt in der Marketingbereich wird Videoproduktion nicht mehr wegzudenken, ist total wichtig. Und zu der damaligen Zeit, ich glaube 2014 aufwärts, ist die Zeit gewesen. Und da bist du schon in deiner Zeit total voraus. Also Respekt. Und ja, jetzt sind wir heute angekommen. Seit 4 Jahren hast du deine eigene Geschäftsidee realisiert, Fat Coffee, und du bist in die Selbstständigkeit gegangen mit Kaffeegeschäft. Ich kann dich schon nachvollziehen, dass du sagst, eigentlich vom Typ her bin ich der Unternehmer und ich mache jetzt mein eigenes Geschäft, aber ich kann noch nicht so ganz verstehen, warum das Thema Kaffee in einem Teeland China.
Also eine Sache zieht sich bei mir durch wie ein roter Faden und zwar egal ob das damals für Porsche oder nachher im Rahmen der Agentur, ich habe immer mit Premium-Produkte zusammengearbeitet und ich glaube, Premium-Produkte sind für mich, spiegeln auch das, was ich persönlich im Leben wichtig finde, nämlich Attention to Detail, also wirklich aufs Detail achten, wirklich auf Kleinigkeiten achten und einen Wert auf die Aussage, auf das Aussehen, auf die Produkte. Das sind alles Sachen, die waren mir immer wichtig. Ich habe Kaffee habe ich schon immer konsumiert, vor allem in der Zeit, wo ich in der Agentur tätig war, habe ich überdurchschnittlich viel Kaffee konsumiert. Aber für mich war Kaffee wie für viele von uns, es war eine braune Flüssigkeit, die aus einem Automaten rauskommt und mit der man stundenlang wach bleiben kann. Und ich hatte halt nie das volle Potenzial von Kaffee verstanden. Wie im Leben, wie es so häufig ist im Leben, habe ich halt per Zufall eher jemanden kennengelernt, der mir eine ganz neue Seite von Kaffee gezeigt hat. Nachdem ich diese erfahren habe, habe ich erkannt, dass Kaffee durchaus ein Premium-Produkt ist und dass ich das durchaus auch gerade in China als Premium-Produkt positionieren kann und vermarkten kann. Hinzu kommt, dass Kaffee, ich glaube, es gab ein oder zwei Starbucks, als ich 2003 hier in China gelandet bin zum ersten Mal, aber wirklich nur die paar Läden. In den letzten 5, 6 Jahren ist Kaffee hier schon ein Hauptthema geworden. Nur halt eher im Massenkonsumbereich. Und deshalb dachte ich mir, oh, es gibt da durchaus eine Möglichkeit, auch ein Premium-Produkt Kaffee anzubieten. Und deshalb habe ich mir das zur Aufgabe gesetzt und bin dem nachgegangen.
Ja, also Premium-Produkt, aber auch dazu, dass ein Potenzial gibt in dem Volumen. Wie hattest du damals so eingeschätzt oder abgeschätzt, wie groß das Marktvolumen ist?
Ja, das war damals echt eine große Erkenntnis für mich, als ich mir damals den Durchschnittskonsum von Kaffee hier in China angeschaut habe. Wenn man den mal vergleicht mit dem Konsum in Amerika oder in Europa, in Amerika liegt man pro Person bei 600 Tassen im Jahr, in Deutschland bei 800 Tassen und noch näher an China sind halt Korea und Japan, die liegen beide bei 400 Tassen pro Person im Jahr Durchschnittskonsum.
Und wenn man dann noch bedenkt, dass wenn die Chinesen von 4 Tassen auf 40 Tassen Durchschnittskonsum wachsen würden im Jahr, gibt es physisch nicht genug Kaffee auf der gesamten Welt, um diesen Bedarf abzudecken, dann weiß man, dass Kaffee bald vom Preis her sehr stark steigen wird und dass da eine hohe Nachfrage sein wird für diesen Kaffee.
Das darf man echt nicht unterschätzen. Wenn der chinesische Markt an Lebensmittel in einem bestimmten Sektor sozusagen entwickelt, was für eine Auswirkung dann für den Weltmarkt bedeutet. Ich kann mich nur ganz gut erinnern, 2013 oder 2014 war ich im Urlaub auf Neuseeland und ich habe das Bild gesucht, wo auf Wiese die ganze Schafe stehen, aber das Bild gibt es nicht mehr. Dort stehen nur Kühe oder Rinde. Ich habe gefragt, warum das? Weil die chinesischen Konsumenten Rindfleisch brauchen. Deswegen ändert sich auch die Landschaft auf Neuseeland. Also das ist so gesehen echt ein großer Impact auch auf den Weltmarkt. Da hoffen wir, dass für dich, dass wirklich der Markt sich, wie bis jetzt hat sich gezeigt, ist ja so gewesen, auch in der Zukunft weiterentwickelt. Ja, du hast seit 4 Jahren dein Geschäftsmodell mit Fat Coffee erfolgreich etabliert in China und als Marketingprofi hast du sicherlich vieles in Richtung Markterschließung, Positionierung getan. Mich würde interessieren, was hast du als erstes, als du deine Marke etabliert hast, in Richtung Vermarktung gedacht und auch implementiert?
Ja, also für mich war von Anfang an klar, dass ich eine Premium-Marke gründen wollte. Und zwar eine Premium-Kaffeemarke. Das heißt, es wurde relativ schnell klar, dass ich ein B2C-Konzept anstrebe und nicht ein B2B-Konzept. Im B2B-Bereich verkauft man den Kaffee an Hotels oder an Restaurantketten und da geht es nicht um die Marke, sondern da geht es um Mengen und niedrige Preise. Die sind nie bereit, Premiumpreise zu zahlen für einen Kaffee. Also im B2C-Bereich, diese Kunden, die verstehen den Wert von Premium-Produkten, die sind bereit, höhere Preise zu zahlen. Also war für mich klar, Premium-Kaffeemarke für den Endkunden. So bin ich grundsätzlich erstmal vorgegangen mit dem Aufbau der Strategie. Als nächsten Punkt hatte ich mir überlegt, wie kann ich diese Kunden erreichen? Denn es ist nicht immer einfach, diese Kunden zu erreichen in China. Da muss man schon eine besondere Vorgehensweise haben. Und zwar häufig geht das über Community Marketing. Und Community Marketing ist nämlich das, was am besten wirkt in China. Man glaubt lieber noch seinem Freund als eine Werbung im Fernsehen. Das ist so ein Grundsatz in China. Das heißt, man muss eine kleine Gruppe anzielen, diese kleine Gruppe für sich begeistern und diese Gruppe wird dann zum Ambassador für die Marke. Und die werden dann die ganzen Marketing-Messages werden die von sich aus weitergeben und das ist viel glaubhafter, als wenn ich als Marke es eigentlich mache. Das heißt, ich habe Social Kanäle verwendet, um ganz bestimmte Leute, heutzutage würde man die KOL oder KOC nennen, damals war das noch nicht ganz so ausgeprägt, aber es waren halt Key Opinion Leader, habe ich ganz gezielt angesprochen. Das waren Leute, die auch die ersten Versuche mit Kaffee gemacht haben, die wirklich begeistert waren von Kaffee, aber auch gleichzeitig waren das Lifestyle-Leute. Das heißt, die waren auch bekannt in anderen Kreisen. Das heißt, die waren im Fashion-Bereich bekannt, die waren vielleicht kulinarisch waren die bekannt, die waren bekannt dafür, dass die gute Musik oder in der Musikszene irgendwie bekannt waren. Und die hatten aber alle eine Sache noch gleich, nämlich die fanden Kaffee super. Und die habe ich angesprochen und die habe ich für mich gewonnen. Und da habe ich viel Zeit mit verbracht, diese Leute davon zu überzeugen, dass ich eine neue Premium-Kaffeemarke gegründet habe und dass ich den besten Kaffee in ganz China habe. So, und als ich das dann erreicht habe, die haben dann für mich die ganze Arbeit gemacht und die ersten Kunden im Prinzip herangeholt.
Genau, da die erste Kunde wollte ich gerade auch fragen. Was waren deine oder wie schnell kamen die ersten Verkäufe und was waren damals die Produkte und wer sind die Kunden, die ersten Kunden?
Grundsätzlich habe ich die Strategie differenzieren und auffallen, habe ich halt angewendet. Man darf eins nicht vergessen, China ist ein großes Land mit vielen Möglichkeiten, aber es ist auch ein Land, wo extrem viele Marken da sind, extrem viele Produkte da sind. Das heißt, wenn man einfach nur als Standard, also jetzt vor allem im Premium-Bereich, wenn man einfach nur ein Standardprodukt hat, fällt man nicht auf und dann bleibt man nicht in Erinnerung. Und ein Grundsatz von Marketing ist einfach nur be remembered. Ja, das heißt, stand out and be remembered. Man muss alles tun, um einfach nur im Gedächtnis der Kunden zu bleiben. Und das fängt bei mir schon beim Produkt an. Da ich selbst kein Kaffee-Experte bin, habe ich natürlich in erster Linie mir einen Kaffee-Experten hinzugeholt. Das war, ist ein guter Freund von mir geworden aus Kolumbien. Das ist einer der bekanntesten Kaffee-Koryphäen in Südamerika, der seit 30 Jahren im Kaffeegeschäft drin ist und der eine Glaubwürdigkeit mit sich bringt. Und der hat für mich den Kaffee gesourced und geröstet. Somit musste ich mich nicht mehr um das Produkt kümmern oder ich muss mir keine Sorgen machen, sage ich mal so, dass das Produkt absolut Premium ist. Ich wusste damals, dass ich den besten Kaffee in ganz China tatsächlich auch habe. Da kann ich dann mit starkem Auftreten kann ich dann anderen Leuten gegenüberstehen und wirklich behaupten, ich habe den besten Kaffee in China. So, als nächstes habe ich mich dann um die Verpackung gekümmert, weil wir alle kennen, Kaffee wird meistens in Beutel verkauft. Diese Beutel sind nicht unbedingt sehr hübsch. Und nach kürzester Zeit sind die zerknittert oder die versteckt man lieber einfach in der Schublade. So, ich habe also viel Zeit damit verbracht, eine Verpackung zu entwickeln, die sich äußerlich komplett unterscheidet von diesen normalen Verpackungen. Und zwar eine Dose. Ich habe eine Aluminiumdose entwickelt, die muss man mal gesehen haben. Die hat auch einen Red Dot Award gewonnen am Ende, die wirklich sich herabhebt von dem Rest. Und somit habe ich wirklich wieder das Ziel erreichen können, im Gedächtnis bleiben der Leute.
Ich sagen, das ist ja wirklich ein schönes Accessoire. Ich habe ja das Bild gesehen und am liebsten hätte ich ja gerne in der Hand gehabt.
Ja, werde dir mal ein paar schicken. Die sind so schön, und das wollten wir damit erreichen, die sind so schön, die kann man durchaus draußen in der Küche stehen lassen oder ins Wohnzimmer stellen und die fallen dann im Prinzip nicht negativ auf, sondern die werden ein Teil der Innenausstattung von einer Wohnung, von einer modernen Wohnung. Und das war genau mein Ziel mit dem Ganzen. Als dritter Punkt habe ich dann das Preisthema bin ich angegangen. Und zwar, wenn ich jetzt einen Standardkaffee zu einem Standardpreis auf den Markt gebracht hätte, dann hätte sich keiner drum gekümmert. Keiner hätte das auch nur angesprochen. Also habe ich direkt beim Launchen der Marke habe ich den teuersten Kaffee zum teuersten Preis auch rausgebracht. Wir haben also eine kleine 120 Gramm Dose in einer speziellen schwarzen Dose. Die sah noch mal ganz besonders aus. Die haben wir dann für 100 € angefangen zu verkaufen. Und so war einfach garantiert, dass Leute darüber reden, gut oder schlecht. Das sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall bin ich aufgefallen und die Leute konnten sich daran erinnern, ach, das ist doch der Kaffee in der schwarzen Dose, der 100 € kostet. Bumm, ein Punkt gelandet. Und das im Zusammenhang mit der Tatsache, dass ich wirklich den besten Kaffee habe, dass ich dann diese KOL-Leute dafür begeistern konnte und die haben es dann diese Botschaft weiter vermittelt. Das hat dann ganz gut funktioniert, so dass ich die ersten Kunden zu meiner Online-Seite locken konnte.
Da schimmert sich aber ein bisschen deine Erfahrung durch bei Porsche oder bei anderen Premium-Markt auffallen und differenzieren, habe ich verstanden. Und wo verkaufst du eigentlich dein Kaffee?
Ja, damals hatte ich mir angeschaut, mache ich in Shanghai einen Laden auf. Da habe ich mich relativ schnell gegen entschieden, weil die Mietpreise hier sind einfach zu hoch. Außerdem mit einem Shop in Shanghai würde ich eigentlich nur eine relativ gesehen kleinere Zielgruppe erreichen. Und ich wollte von Anfang an eigentlich die Kaffee-Liebhaber im ganzen Land ansprechen. Und mit Social Media ist das Heraussenden der Botschaft sowieso nicht nur auf Shanghai fokussiert, sondern Social Media, damit erreicht man ja sämtliche Leute im ganzen Land. Und deshalb wollte ich von Anfang an eine Online-Plattform kreieren oder mein Geschäft online stellen und nicht einen Shop aufmachen oder einen Café aufmachen.
Und du bist ja, glaube ich, immer an der Spitze, was die Entwicklung angeht. Jetzt ist ja Online-Shop ganz normal. Ich glaube, vor 4 Jahren ist es noch nicht so verbreitet. Und nutzt du auch weitere Erfahrungen, die du von Werbeagentur oder von deiner Porsche Stationen gelernt hast, sprich jetzt Filme oder aber auch Events für deinen Kaffeeverkauf?
Also das, was ich am meisten nutze, ist die Tatsache, dass ich weiß, dass man ständig sich neu anpassen muss und dass sich der Markt ständig ändert. Und wenn man da nicht mithält, dann ist man ganz schnell draußen. Wie du schon sagtest, vor 4 Jahren war das wieder ganz anders. Vor 4 Jahren habe ich eine Plattform namens WeChat verwendet und habe dort einen Online-Shop eröffnet. Damals hat man noch viel gelesen und ich konnte mit wöchentlichen Interviews und Berichten, die in Schriftform kreiert worden sind, vielleicht mit Bildern und untersetzt und so weiter, da habe ich relativ schnell einen großen Kundenstamm aufbauen können. Aber in kürzester Zeit hat sich der Markt geändert und in China liest im Moment kein Mensch mehr irgendwie einen Artikel. Das heißt, die Plattform WeChat, die hauptsächlich auf das Schriftliche aufgebaut war damals, war auf einmal nicht mehr so interessant. Jetzt hat sich halt herausgestellt, dass man viel lieber Kurzfilme sich anschaut und Kurzfilme konsumiert, sage ich jetzt mal. Und das heißt, man muss einfach die Art der Botschaft, Ausstrahlung ändern. Und dadurch hat sich auch eine andere Plattform, die hier Douyin heißt oder in Europa TikTok. Und da geht es natürlich um das Visuelle, also um Bewegmaterial, kurze Filmchen, wo man dann Episoden oder etwas Lustiges darstellen kann und man versucht dann die Marke dadurch darzustellen. Das ist ein ganz anderer Ansatz auch. Er ist nicht so Premium. Man kann die Marke nicht so sehr im Vordergrund stellen, weil die Leute, die sich TikTok anschauen, die wollen nicht unbedingt einen Werbefilm sich anschauen, sondern die wollen kleine Szenen aus dem Alltag oder kleine Episoden irgendwie sich anschauen. Und das heißt, man muss dann halt die Botschaft auch so ändern, dass die noch da reinpassen, dass Leute da noch drauf schauen. Das heißt, muss man sich anpassen und man muss die Art, wie man die Botschaft rüberbringt, muss man auch anpassen.
Das zieht sich ja so ein bisschen wie der rote Faden durch deine Karriereentwicklung in China. Der Markt funktioniert sehr schnell. Man muss immer bereit sein, egal ob als Manager oder Geschäftsführer oder als Unternehmer, bereit sein zur Veränderung, je nach dem Markt, wie der sich dann verändert, immer offen sein. Und das bedeutet aber, das ist schon eine höhere Herausforderung für einen selbst, ne, für ein Unternehmen selbst. Wenn ein deutsches Unternehmen nach China kommt, welche Empfehlungen hast du dann noch generell an die deutschen KMUs, um erfolgreich in China zu agieren? Sollen die alle wie du auf Premium-Markt sich konzentrieren oder welche grundsätzliche Einstellung sollen die erstmal haben?
Also grundsätzlich ist das alles sehr positiv zu bewerten. Und es gibt ein Riesenpotenzial nicht nur für Premium-Produkte, sondern auch ich sage jetzt mal, eher für den Massenkonsum oder für die alltäglichen Produkte. Und man kann dem Ganzen schon mit einer sehr positiven Einstellung entgegenstehen. Und ich würde auch jedem raten, sich wenigstens mal anzuschauen, ob man mit der Firma und mit den Produkten hier rein kann. Man muss halt schon Spaß an der Sache haben und man muss schon für Veränderungen und Anpassungen muss man offen sein und man muss auch schnell reagieren können. Das sind einfach ein paar Punkte. Wie gesagt, mit meiner Agentur damals habe ich halt viele internationale Produkte in China positioniert. Das waren internationale Firmen, die ihre Produkte nach China gebracht haben. Das war ein Hauptfeld der Agentur, diese Produkte zu positionieren in China. Und da ist mir aufgefallen, wenn diese Firmen nicht schnell genug Entscheidungen getroffen haben und nicht flexibel genug waren, auch sich dem Markt anzupassen, dann haben die sich schwer getan und es ist denen nicht immer leicht gefallen. Ganz einfaches Beispiel, die Verwendung eines chinesischen Namens. Das ist, glaube ich, bei jeder Marke taucht das irgendwann mal auf, bei jedem Unternehmen taucht das irgendwann mal auf. Wollen wir einen chinesischen Namen haben? Ja oder nein? Nein, unsere Marke gibt es schon seit 200 Jahren und da können wir jetzt keine. Also diese ganzen Diskussionen, die habe ich alle mitgemacht und auch persönlich selbst mitgemacht, mit meiner Marke. Ich kann ja jetzt nicht eine Antwort oder eine allgemeine Lösung für anbieten, aber man muss die Flexibilität mitbringen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und offen zu sein, sich dem Markt anzupassen. Und wenn man das hat, dann hat man hier gute Chancen.
Ich würde auch sagen, dass China nicht als Markt nicht wirklich jedermanns Sache ist, aber bei dir empfinde ich, das hat sehr gut harmonisiert. Du bist, glaube ich, auch eine Persönlichkeit, die immer was Neues lernen möchtest, immer was Neues erleben möchtest. Und dazu zu der chinesischen Markt, da hat, glaube ich, die Chemie gestimmt. Und deswegen auch die Entwicklung, also erstaunlich, von einem Top-Manager von einem Autokonzern zu General Manager oder Geschäftsführer von einem B2B-Service-Firma und jetzt als Unternehmer. Und was führt das zu dem nächsten Schritt? Was machst du in der Zukunft?
Ja, ist noch ein Geheimnis. Ich werde in den nächsten Wochen eine neue Marke auf den Markt bringen, auch im Kaffeebereich. Neues Produkt, neue Marke. Das heißt, auch da versuche ich weiterhin neue Marktlücken zu erschließen und neue Bedürfnisse abzudecken. Und da gibt es noch jede Menge. Persönlich glaube ich auch, dieses Land hat mir gezeigt, es muss nicht das eine oder das andere sein. Und auch viele Firmen es sind auch immer mehr offen dazu. Es gibt durchaus die Möglichkeit, parallel mit einer großen Firma zusammenzuarbeiten, aber auch gleichzeitig noch eigene Unternehmen oder eigene Firmen nebenbei zu haben. Mehr und mehr Firmen hier sind dem Thema offen, gegenüber offen. Und das könnte ich mir auch vorstellen. Ein Hybridmodell, sage ich mal, zwischen Corporate-Welt und Unternehmerwelt, Eigenständigkeit irgendwie zu fahren und das Beste von beiden Welten irgendwie zu haben.
Ja, das klingt nach einer sehr verlockenden Situation und dass man sozusagen von der beiden Welten mitbekommen kann und trotzdem Spaß daran haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich wünsche dir natürlich in der Zusammenhang berufliche Zukunft alles Gute. Habe noch ein paar schnelle persönliche Frage und mich interessieren, du warst ja sehr viel in China. In welcher Stadt fühlst du dich am wohlsten?
Ganz schnell beantwortet, Shanghai. Das ist nach wie vor die internationalste Stadt. Das ist die Stadt, die sowohl bildlich vom Straßenbild her eher mir am meisten liegt. Das ist nicht so schachbrettmäßig aufgebaut. Da ist noch sehr viel natürliche Entwicklung in dem Ganzen. Das Arbeitsklima ist extrem international. Auch das Umfeld, wo man, ob es jetzt nun vom Essen her ist oder von den Freunden oder von den Schulen, also es ist schon relativ einfach, sich hier wohl zu fühlen. Da sind andere Städte noch ein bisschen schwieriger, glaube ich.
Wir bleiben noch ein bisschen bei der Reise. In China Urlaub zu machen, ist mittlerweile zu Corona-Zeit leider ein Muss. Was ist dein Lieblingsurlaubsziel in China?
Ich gehe sehr gerne essen, kulinarisch treibt es mich immer nach Sichuan, weil ich finde, da ist noch eine gewisse Ruhe. Sichuan, also wo Chengdu ist zum Beispiel, da ist noch eine Ruhe in der Stadt und das Essen ist so unglaublich scharf und lecker. Und das findet man so eigentlich dann nur in Sichuan und deshalb ist das immer wieder eine Reise wert dahin.
Meine Standardfrage auf Reise im Hotel, nimmst du dann das internationale Frühstücksbuffet oder chinesische Frühstücksbuffet?
Das ist eine gute Frage. Das hängt vom Hotel ab. Erstmal nehme ich nur meinen eigenen Kaffee mit. Das ist das Wichtigste. Also ich habe extra Kaffeebeutel kreiert, die ich mit ins Hotel mitnehmen kann, weil egal ob international oder chinesischem Standard, der Kaffee, der schmeckt so gut wie nie in den Hotels hier. Und deshalb bringe ich den immer selber mit. Wenn ich das erstmal habe, dann bin ich schon mal zufrieden. Und dann ist das eine Tagesform-Geschichte. Manchmal stehe ich auf chinesischem Frühstück, auf chinesisches Frühstück, und manchmal möchte ich gerne international haben.
Na gut, Logistik als Unternehmer und mit Automobilhintergrund, wie bist du in der Stadt unterwegs?
Ich habe ein Auto, und aber fahre in letzter Zeit immer nur mit meinem Elektroroller durch die Gegend, weil es einfacher ist, man sich nicht um Parken kümmern muss und nicht so viele Punkte im Verkehrsregister kriegt. Und Elektroroller ist der Weg, wie man hier durch die Stadt kommt.
Und was ist dein meistgenutzte Social Media App in terms of Zeit, also bezüglich Zeit?
Ich glaube, dass da bin ich wie alle anderen hier in dem Land mit WeChat verheiratet. Bevor ich aufstehe morgens, schaue ich auf WeChat drauf, ob ich da irgendwelche Nachrichten bekommen habe. Ist erschreckend.
Ja, es ist bei mir genauso. Bei mir kommt jetzt noch LinkedIn dazu, und weil ich beide Welt bedienen möchte. Und ja, aber das gehört irgendwie heute dazu. Ne? Ja, vielen Dank, Patrick, für deine Zeit. Und ich wünsche dir, du hast ja auch einen vollen Terminkalender, auch schon heute und auch restliche Woche. Ich wünsche dir alles Gute mit deiner Planung, und ich bin schon gespannt auf deine neue Marke. Wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Vielen Dank, Shalom. Super, hat mich super gefreut. Und ich freue mich, wenn wir uns endlich mal treffen können und einen Kaffee trinken können.
Das machen wir. Also, tschüss, bye-bye. Also. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.